Deutschlandfunk Kultur heute.
Mit Anja Reinhardt. Guten Tag. Das Zentrum der modernen Kunst lag zu Beginn des 20. Jahrhunderts in Paris. Wie die sogenannten Fauves, die Wilden, die Kunst revolutionierten, das zeigt jetzt eine Ausstellung in Basel, mehr dazu gleich. Außerdem sprechen wir über eine neue Forschungsinitiative zu Antisemitismus und über eine Ausstellung zum geplanten Einheitsdenkmal in Leipzig. Zuerst aber blicken wir nach Berlin. Im Bundestag wurde heute auch über den Kulturhaushalt 2024 debattiert. Zum ersten Mal seit 18 Jahren soll der Bundeskulturhaushalt nicht steigen. 2,15 Milliarden sind eingeplant. Das sind 254 Millionen Euro weniger als 2023. Elena Gorges hat die Debatte verfolgt.
Viel Spielraum hat Kulturstaatsministerin Claudia Roth nicht und so war es interessant zu sehen, wo sie Schwerpunkte setzen will. Besonders wichtig sei ihr die Teilhabe der jungen Generation an Kultur, weshalb sie den Kulturpass für alle 18-Jährigen auch im kommenden Jahr fortführen möchte.
Es haben sich viele, viele, viele Tausende Nutzer und Nutzerinnen registriert und diesen Erfolg wollen wir gemeinsam fortsetzen und dafür werbe ich bei Ihnen.
Im Haushaltsentwurf ist der Kulturpass allerdings noch nicht enthalten. Für die 6 Bundeskulturfonds, über die Künstlerinnen und Künstler unter anderem der freien Szene direkt unterstützt werden können, soll es laut Plänen von Claudia Roth eine Erhöhung geben. In der Corona-Zeit hatten die Bundeskulturfonds die Hilfsgelder von Neustadt Kultur ausgeschüttet. Nun werden sie offenbar nicht auf das Vor-Corona-Niveau zurückgestutzt. Rund 20 Millionen Euro mehr als 2019 sind hier eingeplant.
Eine Lehre aus der Corona-Zeit war, dass hervorragende zivilgesellschaftliche Engagement gerade der freien Kulturszene zu stützen. Und deswegen haben wir die Förderung der Bundeskulturfonds auf fast 35 Millionen Euro heraufgesetzt.
Als reine Symbolpolitik bezeichnete CDU-Politikerin Christiane Schenderlein, Mitglied im Ausschuss für Kultur und Medien im Deutschen Bundestag, den Kulturpass. Für ihn gibt die Bundesregierung im laufenden Jahr 100 Millionen Euro aus.
Klar, das ist nice to have, das ist ein süßes Bonbon. Aber sie investieren in die Kür und sparen an der Pflicht.
Weder für das Mahnmal für die Opfer von Kommunismus noch für das Forum von Opposition und Widerstand 1945 bis 1990 seien im Haushalt Gelder eingestellt, so Christiane Schenderlein. Geld für die freie Theaterszene sei hingegen reichlich da. Außerdem beklagte die Oppositionspolitikerin eine Kürzung bei den Selbstbewirtschaftungsmitteln der Kultureinrichtungen, also den Mitteln, über die die Einrichtungen frei verfügen können.
Konkret heißt das zum Beispiel Millionenkürzungen bei langjährigen Projekten bei der Deutschen Nationalbibliothek, der Kulturstiftung des Bundes und dem Haus der Geschichte in Bonn. Führen Sie uns also nicht in das Licht, sondern spielen Sie wenigstens mit offenen Karten.
Marc Jongen, Obmann der AfD im Kulturausschuss des Bundestages, prangerte angeblich angekündigte Gender- und Diversity-Vorgaben in der Filmförderung an.
Es ist erschreckend, mit welcher Unverfrorenheit Kunst und Kultur von dieser Regierung instrumentalisiert werden. Das hat mit Kunstfreiheit nichts zu tun, Frau Roth. Das ist verordnete Staatskunst.
Für das für 2025 geplante, grundlegend neue Filmförderungsgesetz gibt es allerdings noch nicht einmal einen Entwurf aus dem Bundeskulturministerium. Es blieb also unklar, auf welche Vorgaben genau Marc Jongen sich bezog. Der Haushaltsentwurf der Bundesregierung geht jetzt in die Beratungen in den Ausschüssen. Die Haushaltssitzung im Kulturausschuss ist als nicht öffentlich angesetzt, was die CDU/CSU kritisiert hat.
Elena Gorges über die Debatte zum Kulturetat für das kommende Jahr. Seit Jahren verzeichnen die jüdischen Gemeinden in Deutschland immer weniger Mitglieder. Die Statistik der antisemitischen Delikte in Deutschland wiederum zeigt einen deutlichen Anstieg. Auch aus diesem Grund wurde wohl heute eine Kooperation zwischen der israelischen Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem und der deutschen Polizei beschlossen, die stärker für das Themenfeld Antisemitismus sensibilisieren will. Viel breiter aufgestellt ist eine noch relativ neue Forschungsinitiative an der Universität Trier, die sich interdisziplinär mit Antisemitismus beschäftigt. Mitgegründet wurde sie von dem Historiker Lennart Schmidt, der mit der Initiative auch die Kulturwochen gegen Antisemitismus organisiert hat, die morgen beginnen. Ich habe ihn gefragt, ob gerade in Kunst und Kultur das Thema besonders ausgeprägt ist.
Also die Kulturwochen sind aus der Idee heraus entstanden, dass über Antisemitismus eben sehr viel geforscht und sehr viel geschrieben und sehr viel nachgedacht wird. Aber dennoch zeigen ja alle aktuellen und auch die Umfragen der letzten 80 Jahre, zumindest in der Bundesrepublik, dass Antisemitismus ein Problem ist und bleibt. Und wir fragen uns eben, wie dieses Missverhältnis zustande kommt, dass auf der einen Seite sehr viel investiert wird, um Antisemitismus zu bekämpfen, auf der anderen Seite das antisemitische Ressentiment sich aber eben nicht trockenlegen lässt. Und wir denken eben, dass das auf der einen Seite natürlich daran liegt, dass Antisemitismus halt eben ein sehr komplexes Phänomen ist, dessen Begreifen eben auch sehr schwer möglich ist, aber auch eben, dass es Abwehrnarrative gegen die Erkenntnis gibt, was Antisemitismus im Kern eigentlich ist. Und dass deshalb viel der Kommunikation, die von der Forschung, aber auch von der politischen Bildung stattfindet, eben nicht dort ankommt, wo es ankommen soll. Und wir versuchen mit den Kulturwochen eben einen Beitrag dazu zu leisten, dass die Erkenntnisse der Antisemitismusforschung eben in eine breite Bevölkerung reingetragen werden.
Ist das das, was Sie praxisbezogen nennen, oder gibt es da noch andere Beispiele, zum Beispiel eben auch in der politischen Bildung, an Schulen, an Hochschulen?
Genau, also wir glauben, dass dieser Ansatz, eben Antisemitismusforschung nicht bloß aus Selbstzweck zu betreiben, sondern dort eben eine praktische Komponente zu legen, dass das halt unerlässlich ist, um eine der Kernaufgaben der Antisemitismusforschung nachzukommen, nämlich den Gegenstand ihrer Forschung eigentlich abzuschaffen. Und das ist ja schon eine ziemlich singuläre Sache innerhalb der Forschungswelt, dass man sagt, dass die Antisemitismusforschung eigentlich ihren Gegenstand, ja, ich sag mal, vernichten soll. Und eine Form dieser Antisemitismusbekämpfung sind eben, wie gesagt, die Kulturwochen, also sprich die Prävention. Aber es gibt eben noch andere Aspekte der ganzen Sache, nämlich eine politische Bildung einzurichten, die eben Erkenntnisse dergestalt vermittelt, dass Antisemitismus auch wirklich bekämpft wird und auch Narrative, die eher einer Verklärung als einer Erklärung beitragen, die halt zu zerschlagen und das auch innerhalb der politischen Bildung.
Würden Sie in dem Zusammenhang die Initiative auch begrüßen, dass Yad Vashem und die deutsche Polizei, wie heute angekündigt wurde, zusammenarbeiten, um in Sachen Antisemitismus auch besser aufzuklären?
Absolut. Also das ist eine sehr, sehr begrüßenswerte Initiative, denn man merkt eben, dass an den Stellen, an denen es ausdrücklich vonnöten wäre, dass ein sehr tiefes und breites Verständnis von Antisemitismus vorherrscht, dass das leider oft dort nicht gegeben ist und dementsprechend Antisemitismus oftmals gar nicht als solcher erkannt wird. Das betrifft, wie Sie bereits ansprechen, zum Beispiel die Polizei, eben dass eine antisemitische Straftat auch als solche erkannt werden kann. Dafür muss man ja erstmal wissen, dass Antisemitismus eben nicht nur bloß ein Vorurteil ist, das jetzt ausgerechnet aus irgendeinem Grund die Juden trifft, sondern eben eine Ressentimentstruktur. Und das wäre eben in der Polizei vonnöten, das wäre aber auch in der Justiz eben vonnöten, also bei Staatsanwältinnen und so weiter. Aber auch in der Schule wäre das eben ein sehr wichtiges Ding.
Da würde ich gerne auf den Fall Aiwanger nochmal zu sprechen kommen, denn in dem Zusammenhang finde ich es doch zumindest bemerkenswert, dass 58% der Deutschen nach einer Forsa-Umfrage das begrüßen, dass der bayerische Ministerpräsident seinen Vize im Amt belässt nach dieser antisemitischen Flugblatt-Affäre. Mhm. Wie würden Sie das beurteilen? Fehlt es da tatsächlich auch an sozusagen Bewusstsein für Antisemitismus? Mhm.
Ja, also der Fall Aiwanger ist wirklich ein auf schreckliche Art und Weise besonders interessanter Fall, weil man an dem so viele Prinzipien ablesen kann, wie Antisemitismus in der Nachkriegs-BRD eben funktioniert. Herr Aiwanger leugnet ja, dass er das geschrieben hat, aber eine Person hat es ja nun mal geschrieben. Und wer auch immer diese Person gewesen sein mag, die muss als 17-jähriger Mensch, in der halt viele andere 17-Jährige ganz andere Dinge im Kopf haben, auf jeden Fall das Gefühl gehabt haben, dass er oder sie sich von einer jüdisch konnotierten Macht bedroht sieht und in seiner freien Willensausübung bedroht sieht. Und ich glaube, das ist selbst mit 17 Jahren, in dem man halt eben sehr viele Flausen im Kopf hat, kein normaler Gedanke, sondern der wird schon geschärft durch ein antisemitisches Weltbild. Und das Erste, was man daran absehen kann, ist, dass vielen Leuten auch innerhalb der Medien, wenn sie über diesen Fall schreiben, eine Erklärung dafür fehlt, was genau eigentlich der antisemitische Gehalt dieses Flugblattes ist. Ich glaube, dass, wenn man sich das mal so durchliest, viele Menschen gar nicht erklären könnten, was daran antisemitisch ist, bis auf das diffuse Gefühl, da steht halt irgendwas mit Auschwitz und das sollte man eher nicht thematisieren, das Ganze. Aber es ist auch deshalb interessant, weil unabhängig von der Person, die das geschrieben hat, wie darauf reagiert wird von Seiten der Politik, von Seiten der Medien, auch von Seiten der Gesellschaft. Denn es zeigt sich wieder mal, dass den Antisemitismus-Vorwurf zu erheben eigentlich das viel Schlimmere ist, als den Antisemitismus ausgeübt zu haben. Also man beschwört immer wieder bei jedem dieser sogenannten Antisemitismus-Skandale wobei ja das Wort Skandal schon impliziert, dass das irgendwie eine große Welle schlagen würde, dass keiner dieser Menschen, die jemals in diesen Antisemitismus-Skandal verwickelt haben, ernsthafte politische oder gesellschaftliche Konsequenzen zu tragen hatten. Das wird immer wieder behauptet, also man sieht sich da von so einem übergeordneten Dogma bedroht, aber in der Realität existiert das ja überhaupt nicht. Also Herr Aiwanger bleibt ja jetzt weiter im Amt, so er hat keinen politischen nennenswerten Schaden gewonnen, vielleicht hat er sogar noch politisches Kapital daraus geschlagen, dass er sich eben als ja von einer Medienkampagne bedroht gerieren kann. Und das zieht sich eben wie ein roter Faden durch die deutsche Gesellschaft in der Nachkriegszeit.
Jetzt gibt es auch Menschen, die sagen, wie zum Beispiel der Antisemitismusforscher Moshe Zimmermann, dass der Begriff inflationär mittlerweile gebraucht wird, dass wir eigentlich eine Begriffsschärfung brauchen. Sehen Sie das auch so?
Das sehe ich auch so, aber auch aus ganz anderen Gründen. Also ich kann eher beobachten, dass sich Teile der Antisemitismusforschung eher davon abgewandt haben, Antisemitismus zu schärfen. Also ich denke da an einige Publikationen der letzten Jahre, die eben mit der Einlassung anfangen, dass man ja gar nicht mehr genau definieren könne, was Antisemitismus ist und dass mehrere Antisemitismus-Definitionen gleichrangig nebeneinander stehen würden. Und das sehe ich keinesfalls so. Ich sehe schon, dass man Antisemitismus a. schärfen muss in der Forschung und b. das auch so kommunizieren muss an die Gesellschaft und eben an gesellschaftlich relevante Kräfte. Es muss auf jeden Fall eine Schärfung stattfinden, aber die Frage ist, in welcher Hinsicht das geschärft werden muss. Ich kann nicht erkennen, dass der Antisemitismusbegriff inflationär benutzt wird. Ich kann dafür keinerlei Hinweise sehen. Im Gegenteil, ich sehe eher, dass viele Dinge, die ganz klar antisemitisch konnotiert sind, nicht als solche benannt werden.
Initiative Interdisziplinäre Antisemitismusforschung, so nennt sich ein Forschungsprojekt an der Universität Trier, über das ich mit Lennart Schmidt gesprochen habe. Jetzt zu einem Denkmal, das vor 15 Jahren beschlossen wurde, von dem aber immer noch nicht klar ist, wie es aussehen soll. Das Einheitsdenkmal in Leipzig. Berlin kann immerhin eine Einheitswippe vorweisen, zumindest in der Planung. Aber gerade in Leipzig, wo die friedliche Revolution in der DDR ihren Ausgang hatte, ist bislang nicht viel passiert. Die Stadt konnte sich nicht auf einen Entwurf einigen, Fördergelder verfielen, schließlich stoppte der Stadtrat den Prozess. Seit 2 Jahren nimmt Leipzig einen neuen Anlauf und will darüber nun in einer Ausstellung informieren. Unser Landeskorrespondent in Sachsen, Alexander Moritz, hat sich das angesehen.
Ist das nun das Denkmal? Kann sich fragen, wer auf dem Leipziger Wilhelm-Leuschner-Platz vorbeikommt. Direkt am Innenstadtring steht seit kurzem eine containerhohe Halle aus matten Aluminiumteilen, teleskopartig ineinander geschoben. In der DDR hundertfach gebaut als mobiler Mehrzweckraum für Geschäfte, Kinos oder Kioske.
Es ist wirklich ein altes Design, was damals halt für die DDR entwickelt wurde, um so auf Zeltplätzen einen Konsum zu haben oder auch auf Baustellen wurde es wohl eingesetzt. Also viele erinnern sich daran, wenn man hier auf dem Platz ist. Oder Junge finden es halt einfach total schick und verrückt, dieses Modell.
Nun soll die Halle Verständigungsort sein für das Einheitsdenkmal, wünscht sich Gesine Oltmanns. In den 80ern Bürgerrechtlerin, heute im Vorstand der Stiftung Friedliche Revolution. Sie organisiert im Auftrag der Stadt Leipzig die Suche nach dem Freiheits- und Einheitsdenkmal, das hier entstehen soll. Diesmal soll es besser laufen als beim gescheiterten Anlauf vor 10 Jahren.
Wir wünschen uns, dass die Leute hier ihre Wünsche, ihre Erwartungen, was sie mitgeben wollen für diesen Denkmalsprozess, dass sie hierher kommen und das aufschreiben und wir das dann auch in den Prozess einspielen können.
Wie das Denkmal aussehen soll und woran überhaupt genau erinnert wird, darüber diskutiert die Stadt schon seit Jahren. Ein Denkmal ist Verhandlungssache, heißt es in der Halle.
In der Ausstellung geht es uns nicht darum zu zeigen, wie das Denkmal aussehen soll, sondern vielmehr herauszufinden, was das Denkmal sein kann.
Marlene Öken, geboren in Leipzig im Revolutionsjahr 89, ist eine der 3 Kuratorinnen. Alle haben sie einen Nachwendeblick. Zu sehen sind kurze Texte und Videos, verwackelte Dokumentaraufnahmen der historischen Montagsdemonstrationen, Interviews zur Wahrnehmung der schon bestehenden Gedenkorte an die Revolution. Eine Performance kritisiert den steingewordenen Nationalismus des Leipziger Völkerschlachtdenkmals. Ein anderer Film zeigt Hinterlassenschaften demontierter Lenin-Statuen in der Ukraine.
Die Ausstellung ist eine Ausstellung über ein Denkmal, das es noch nicht gibt, zu dem aber schon sehr viel gesagt wurde und gedacht wurde und das eigentlich jetzt erstmal mit Diskurs gefüllt wird.
Dieser Diskurs kommt von selbst. Er habe auf konkrete Bauentwürfe gehofft, schüttelt einer der ersten Besucher enttäuscht den Kopf.
Wie viele Denkmäler braucht man? Das Denkmal ist doch eigentlich das, was man selber im Kopf hat und was man auch anderen weitergibt durch Worte und Bilder. Es gibt wichtigere Dinge in Leipzig auch zu tun, als sich jetzt hier auf dieses Denkmal irgendwie einzuschießen, was im Prinzip schon hätte viel eher fertig sein können.
Die nächste Besucherin sieht das anders.
Ich habe Enkel und da ist die Erklärung, das Erzählen, merkt man, da fehlt viel. Und ich denke, die Stadt sollte hier noch ein Denkmal kriegen. Aber ich habe keine konkreten Vorstellungen, wie es aussehen sollte.
Die schwierige Debatte um das Leipziger Denkmal spiegelt vieles. Den Stolz der Dabeigewesenen, Frust über die Nachwendezeit, aber auch Neugier nachwachsender Generationen.
Wenn man hier gerade schaut, unsere Vermittlerin steht neben einem älteren Herrn, der den Kopf schüttelt, weil er es nicht versteht. Ja, das ist so die Situation hier auf dem Platz und sie bleibt spannend.
Wie erinnert werden soll, darüber gehen die Meinungen auseinander, auch unter einstigen Bürgerrechtlern. Gesine Oltmanns versucht, sie zusammenzuführen.
Und es ist in eine Entwicklung eingebettet, die halt auch nicht nur die ostdeutsche Geschichte sieht, sondern wo wir viel mehr die europäische Freiheitsgeschichte an sich und unseren ostdeutschen Beitrag dafür diese gesamte europäische Entwicklung auch mit betrachten. Darüber bin ich sehr, sehr froh.
Ein Ideenwettbewerb soll im kommenden Jahr die künstlerische Gestaltung des Denkmals klären. In 2 Jahren will der Oberbürgermeister den Grundstein legen. 3,5 Millionen Euro stellen Bund und das Land Sachsen dafür bereit. Die jetzige Ausstellung ist bis zum Jahrestag der entscheidenden Montagsdemonstration in Leipzig zu sehen. Danach soll sie in anderen Städten Station machen.
Wir wollen vor allen Dingen in den westlichen Bundesländern in mehreren Städten damit stehen und ostdeutsche Geschichte vermitteln.
Die Aluminiumhalle soll Fragezeichen und Denkanstoß sein über Freiheit und Einheit von ganz Deutschland.
Alexander Moritz über die Ausstellung in Leipzig zum Einheitsdenkmal. Vor allem ab dem 19. Jahrhundert entfernten sich immer mehr Maler, die neue Wege in der Kunst suchten, vom Akademiebetrieb. Nicht selten wurden sie deswegen mit verächtlichen Namen bedacht und genau diese Namen wurden nachher dann zum Inbegriff für eine neue Kunstrichtung. So auch der Fauvismus, dessen Vertreter unter anderem Henri Matisse und André Derain wurden die Wilden, also Fauve, genannt. Das Kunstmuseum Basel widmet sich dieser Künstlergruppe nun in einer Ausstellung zur Pariser Avantgarde zwischen 1904 und 1908. Christian Gampert war dort.
Dass ein Sandstrand rot leuchten könnte, das war für das Pariser Publikum Anfang des 20. Jahrhunderts undenkbar. Aber genau solche Bilder malten Henri Matisse und André Derain, als sie 1905 den Sommer im südfranzösischen Küstenort Collioure verbrachten. Matisse sagte sogar, er habe versucht, das Bild mit gelbem Sand neu zu malen, aber die Komposition funktioniere so nicht. Es geht hier also nicht mehr um das Abbild, sondern um die Eigengesetzlichkeiten des Bildes, das mentale Bild, um die Erzeugung von Intensität. Ein Frontalangriff auf die akademische Malerei, den freilich ein akademischer Lehrer befördert hatte, der Symbolist Gustave Moreau. Matisse und seine Freunde studierten bei ihm und probierten beim Aktmalen gänzlich unrealistische Farben aus. Bei Matisse schimmern die Körper dunkel, bläulich oder orange, keine Schatten mehr. Eine ganze Wand zeigt in Basel dieses Probierhandeln. Aus dem Pariser Vorort Chatou stoßen dann Derain und der von der Farbgebung gänzlich schrille Maurice de Flaming zu der Gruppe. Sie zeigen Vorstädte, Landschaften, Gesichter, alles wüst und flächig, zum Teil auch pointillistisch angehaucht. Später kommt Georges Braque hinzu, der strukturierter malt. Den Durchbruch bringt dann aber der Aufenthalt von Derain und Matisse 1905 in Südfrankreich, wo die Strände, Schiffe, Felder und Himmel unwirklich werden. Kurator Arthur Fink.
Das ist eine Zeit, wo die Künstler viel Philosophie- und Psychologietexte lesen, sich eben sehr dafür interessieren, wie die menschliche Wahrnehmung beschaffen ist und wie die von Konventionen abhängt. Und sie interessieren sich eben sehr stark dafür, die Wahrnehmung der Wirklichkeit zu problematisieren.
Im Hintergrund steht bei den Fauves immer die Auseinandersetzung mit Cézanne, mit den Stillleben vor allem, andererseits mit den Farbflecken des Spätimpressionismus und natürlich mit Van Gogh, dessen Leuchtkraft und wilder Farbauftrag sich auch bei den Fauves finden. Nicht mehr das Sujet ist das Wichtige, sondern das Bild an sich. Vorder- und Hintergrund, Mensch und Umgebung werden absolut gleichwertig behandelt. Teppichmuster, Pflanze oder Kind, Hut oder junge Frau, alles geht in einem rein visuell begriffenen Bildraum ineinander über. Das kann auch zu eher langweiligen Ergebnissen führen. Die Baudelaire-Aneignung Luxe, Calme et Volupté von Matisse wirkt eher fade, eine in Tupfen zerlegte Meerlandschaft, seetechnisch verwissenschaftlichte Wollust als Picknick der Grazien. Es kann aber auch gesellschaftsdiagnostisch innovativ sein, wie in den Trouville-Bildern von Raoul Dufy und Albert Marquet, wo anonymisierte Gestalten die Kulissen der Sommerfrische bevölkern. Im Lauf der Ausstellung stellt sich immer mehr André Derain als der kreativste Maler der Gruppe heraus. Vor allem seine London-Bilder mit giftgrüner oder grell-oranger Themse stellen eine wahrscheinlich erst im Atelier hergestellte Halluzinationswirkung her, sodass man sich unwillkürlich fragt, was hatte der denn eingeworfen? Dabei ist das Kalkül ein ganz ökonomisches. Derains Galerist Ambroise Vollard hatte seinen Schützling nach England geschickt, weil zuvor schon Claude Monet mit London-Bildern großen Erfolg gehabt hatte. Derain erkundete in London auch die sündige Regent Street. Die Ausstellung schlägt deshalb die Brücke zum Pariser Montmartre, wo die Fauve die soziale Not der Prostituierten in Form von sehr ambivalent verführerischen Akten malten.
Das sind auch sehr fragwürdige Bilder darunter, die geprägt sind von einem unglaublich sexualisierenden Blick. Und das haben wir auch thematisiert in der Ausstellung.
Man ist in Basel sehr bemüht, die eher kleine Rolle von Frauen in der Fauve-Bewegung zu würdigen, als sorgende Gattinnen, Musen oder Galeristinnen. Viel wichtiger aber ist, dass sich die Intensität dieser Bilder auf den Betrachter überträgt. Schön auch der Ausblick im letzten Saal. Der deutsche Expressionismus nahm die Farbtrunkenheit der Fauve auf und Georges Braque wechselte zu den Kubisten. Mit denen bekam die Moderne dann eine ganz andere Geschwindigkeit.
Christian Gampert über die Pariser Avantgarde zwischen 1904 und 1908 im Kunstmuseum Basel. In den Kulturmeldungen mit Hanna Rau geht es zunächst nochmal um die Berlinale.
Eine regelrechte Ohrfeige hat Claudia Roth heute kassiert. 130 internationale Filmemacher werfen der Kulturstaatsministerin in einem offenen Brief unprofessionelles, ja sogar unmoralisches Verhalten im Umgang mit der Berlinale vor. Zu den UnterzeichnerInnen gehören Martin Scorsese, Olivier Assayas, Ulrich Seidel, Marie Kreuzer, Angela Schanelek und viele weitere prominente Namen. Sie kritisieren, dass das Festival zum Intendanzmodell zurückkehren und den Vertrag von Carlo Chatrian nicht verlängern möchte. Chatrian sei nicht unbedingt ein Showman, doch in seiner leisen Art habe er einen künstlerisch bereichernden Weg beschritten. Bei den Filmfestspielen in Venedig feierte gestern Abend Agnieszka Hollands Film Grüne Grenze Premiere. Die polnische Filmemacherin dokumentierte darin die Pushbacks an der Grenze von Belarus zu Polen.
That movie speaks about something which is going on the Polish-Belarusian border, because we had the impression that we are first to tell that story and give the justice and give the voice to those who've been silenced and who are voiceless.
Holland fühlte sich moralisch verpflichtet, jenen Gehör zu verschaffen, die keine Stimme haben. Das Privileg, laut zu poltern, nutzte indes der polnische Justizminister von der Partei Souveränes Polen. Auf der Social-Media-Plattform X kommentierte Zbigniew Szobro den Film mit den Worten: Während des Dritten Reichs produzierten die Deutschen Propagandafilme, in denen Polen als Banditen und Mörder dargestellt wurden. Heute haben sie Agnieszka Holland, die das für sie tut. Einhelliges Lob fand der Film dagegen bei den KritikerInnen in Venedig. In der Diskussion um eine Reform der beratenden Kommission NS-Raubgut hat sich der Arbeitskreis Provenienzforschung zu Wort gemeldet. In einer gemeinsamen Stellungnahme begrüßen die knapp 500 internationalen ExpertInnen die Absicht, die Kommission zu stärken. Sie pochten aber zugleich darauf, ein unabhängiges Fachgremium zu etablieren, das Restitutionsentscheidungen vorbereiten soll. Außerdem mahnten die ExpertInnen mehr Transparenz an, sowohl was die Restitutionsverfahren selbst angeht, als auch die Kommunikation der Ergebnisse. In seinen avantgardistischen Unterwasser-Performances lotete Jürgen Klaus aus, welchen Raum Kunst in den Tiefen des Ozeans einnehmen kann. Als Professor für Medienkunst lehrte er dann in den 90er Jahren an der Kölner Kunsthochschule für Medien. Jetzt ist er im Alter von 88 Jahren in Aachen gestorben.
Das waren die Kulturmeldungen mit Hanna Rau. Die Haushaltsdebatte ist gleich auch ein Thema in den Informationen am Abend. Außerdem US-Außenminister Blinken in Kiew. Ich bin Anja Reinhardt. Danke für Ihr Interesse und noch einen schönen Abend.